Ich begrüsse euch heute am Samstag Nachmittag. Es ist nach der einen und während dem, dass ich rede, ist schon Zeit für die Sendung zum Kaffee. Zu Gast ist heute der Ignaz Mengis oder man kennt ihn unter dem Namen Nino Mengis. Herr Mengis, ein spannendes Leben, abwechslungsreich, vieles Interessantes. Ich freue mich auf das Kaffee und finde es schön, dass ich nicht hier bin.
Merci vielmals.
Zuerst einmal die Frage zum Namen Nino. Wie ist das dazu gekommen?
Ja, das ist ein Name, den ich als Kleinkind hatte, genau weiss ich nicht wie. Aber der Name Ignaz ist an und für sich Vorname vom Grossvater, väterlicherseits. Und der zweite Vorname ist nochmal der Name vom Grossvater Otto, Ignaz Otto. Und offenbar ist das kompliziert gewesen, da hat man mir Nino gesagt. Nino ist, glaube ich, kein offizieller Name, sondern also wir sagen, es kommt abkürzlich von Antonino, vom Italienischen. Spanischen heisst Nino sogar. Oder ist das junge Kind oder der junge Knabe, das Christkind, gut, das bin ich sicher nicht. Aber es war einfach so der Kosename gewesen. Und das ist mir eigentlich geblieben. Auch in der praktisch die ganze Schulzeit bis fast ins Kollegium, was der offiziell geheißen Ignaz Mengis. Und der Rektor damals, der Schneider Albert, hat immer gesagt, Naz, die alte Gampierburger. Und das war damals nicht so gut gewesen. Der Naz ist natürlich ein bisschen... Ja, zweifelhaft gewesen, weil das wäre der Nazi-Zeit gewesen.
Ah, ja, klar.
Aber nachher ist das einfach so, mit der Schulung und mit der höheren Schule ist das so der Name gewesen. Aber offiziell bin ich immer noch der Nino Häufer, kenne mich eigentlich nur unter dem Namen.
Nino. Ihr habt es vorhin kurz angetehnt mit dem Vater. Jetzt wollte ich gerade mal hier anknüpfen. Euer Vater ist ja relativ früh gestorben. Was hat er eben auf den Weg gegeben?
Mein Vater ist früh gestorben, der war 53 erfüllt gewesen. Der ist gestorben am Anfang Januar 1950, also kurz nach dem Krieg. Und ich bin als Ältester von den Kindern 19-Jähriger gewesen, gerade im Matura-Jahr. Und ich besinne mich sehr gut an den Vater. Der Vater war auch ein sehr stark an der Familie engagiert gewesen, aber nebenbei, neben Berufen, damals auch Anwalt, nicht gerade grosse. Sicht hat er auch Politik gemacht. Er war damals Gemeindepräsident während dem Krieg. Und dann kriege ich die Erinnerung also ein bisschen vom Vater als Gemeindepräsident zusammen mit dem Militär. Und wenn man eigentlich als Vater eigentlich am meisten gebraucht hat, ist er gestorben. Er war ein paar Jahre krank, vier Jahre, aber als er weg ist, war er lungenkrank.
Und was, darf ich fragen, an was ist er denn? Also, ihr habt Probleme mit der Lunge. Ist das wegen dem Krieg gewesen, oder ist das?
Nein, das ist einfach die Krankheit, die er einfach gehabt. Und das ist damals natürlich jetzt noch nicht die Heilmethode, die es heute gibt. Der ist ein paar Jahre lang damals in Montana gesehen, in der Lungenklinik. Und ist der eben 1950 schlussendlich, ja, an der Grundkrankheit, ist eben aus Asterzüchen gestorben und hat eben die Familie Mütter hinterlassen. Mit ihren drei Kindern, die alle noch minderjährig waren. Der Bruder ist auch zwei Jahre jünger als ich und die Töchter oder die Schwester war fünf Jahre jünger gewesen. Das war natürlich eine sehr schwierige Zeit für die Mütter.
Der Ewi Mütter, ihr sagt, eine schwere Zeit gehabt. Wie hat denn sie nachher, nach dem Tod von ihrem Vater oder der von ihrem Mann, wie ist es dann weitergegangen nachher?
Zu sagen ist, die Mütter hat während der Krankheit vom Papa hat die im Büro geschafft. Der Vater hat damals Betriebung, neben der Politik Betriebung, sondern Konkursbeamte gewesen, einerseits und Zivilstandsbeamte. Und hat während der ganzen Krankheit, also während fünf Jahren, praktisch das Büro geführt. Und ist dann nachher, das war eine völlige Diskussion, ist dann nachher schlussendlich als erste Betriebungsbeamte, erste Zivilstandsbeamte von der Schweiz in dem Amt bestätigt worden und hat mit der Tätigkeit dann auch die Familie erhalten und uns ermöglicht, die Studien weiterzuführen.
Das Studium, hat er gesagt, ihr habt, also wie heisst, ich habe es im Vorgespräch erfahren, ihr habt Jus studiert. Ist das auch von Anfang schon klar gewesen, hat das mit dem Vater zusammengegangen, dass ihr halt Jus studieren wollt? Oder wie seid ihr da drauf gekommen?
Ich glaube schon. Ich weiss, dass ich erinnere mich noch, dass wir so in der Mitte vom Kollegium sind, das war vielleicht in der vierten, fünften Klasse. Ich hatte einen Vetter, also seitens vom Vater, aber Vetter schon von der Vatergeneration. Und der war Kreisförster gewesen. Und ich bin im Sommer ein paar Mal mit dem gewesen, eigentlich nachher so um die Mitte vom Kollegium eigentlich gerechtlich werden Förster. Ja. Und der hat mir damals mehr oder weniger abgeraten, weil Kreisförster ist natürlich diesen erstens Dings beschränkt gewesen. Damals ist ja noch nicht das Naturverständnis oder die Offenheit gegenüber der Natur. Ja. Da bin ich eigentlich gesagt, nein. Und dann bin ich eigentlich automatisch auf den Anwalt gekommen. Ja, das mag sein, dass eine gewisse Tradition da ist. Der Grossvater ist euch schon, der Vater von meinem Vater ist euch schon Advokat gewesen, war Richter gewesen. Das ist wahrscheinlich schon eine gewisse Veranlagung.
Aber ihr habt mir vorhin noch gerade im Gespräch gesagt, ihr wisst nicht mehr, ob ihr heute noch würdet Anwalt machen würdet. Was sind da genau die Gründe für das?
Das ist richtig. Ich habe nachdem dass ich die Studie fertig machte, habe ich zuerst eine gewisse Übergangszeit, das ist glaube ich ein Jahr, zwei, euch mit der Mütter im Betrieb, im Betriebsamt, habe nachher das Praktikum gemacht als Anwalt, und zwar mit dem Peter von Rothen, mit der Iris von Rothen, mit der sehr interessante Stage gemacht. Und
also, darf ich da kurz fragen, ihr habt jetzt gerade gelacht, wieso, was kommt er da gerade zu, wenn er da so lacht?
Ja, wegen der Stage?
Ja.
Ja, gut, das ist natürlich schon speziell. Iris und Peter von Rothen, das kennen ihr ja wahrscheinlich, das Buch da, die Verfeindeten, Verliebten, oder wie heisst das? Der Peter von Rothen war ja euer Anwalt gewesen. Ist ganz kurz Übergangszeit in der Politik gewesen, ist lang, lange Jahre, Jahrzehnte perfekt gewesen, ist Redakteur gewesen im Walliserbot. Mein Vater war damals noch Präsident von der sogenannten Redaktionskommission, also wenn du so willst, Superorgan,
ja,
ja. Was gewisse Aufsicht ist, kann man nicht sagen, aber gewisse Kontrolle hat. Und ich weiss nur noch, dass mein Vater mit dem Peter von der verschiedene Schwierigkeiten, Probleme gehabt, weil der Peter von der ist damals während dem Krieg auch offiziell gegen das Militär aufgetreten.
Ja.
Stimmrecht gesehen, aber gegen das Militär aufgetreten. Das hat Schwierigkeiten gegeben mit der
Eidgenossenschaft. Das hat man nicht so gerne gehabt, oder?
Das hat man nicht so gerne gehabt. Das ist immer wieder angegriffen vom Bund natürlich. Ja. Ich habe gesagt, wie kommen die jetzt so etwas das zu vertreten? Und der Peter von Rothen war ein fantastischer Lehrmeister gewesen. Der war praktisch nur einen Tag pro Woche da gewesen, und wir haben eigentlich das Büro fast selbstständig feiern. Der ist im dritten Woche schon vor das Kantonsgericht in Schlussverhandlungen geschickt. Das ist schon ganz eine spezielle Situation.
Eine sehr spannende Zeit also. Herr Mengis, im nächsten Teil des Kaffee reden wir unter anderem über eure Kinder, die ja euch sehr viel erlebt und geschafft haben. Wie gesagt, im nächsten Teil von der Sendung zum Kaffee nach dem Lied «Starring into Space». Zurück in der Sendung zum Kaffee. Mein Gast ist der Ignaz Nino Mengis. Herr Mengis, wir haben es vorher kurz angetönt, ihr habt drei Töchter und einen Sohn. Also wir haben angetönt, dass er Kinder hat. Und die haben ziemlich etwas erreicht. Erzählt uns doch einmal ein bisschen, was eure Kinder so erlebt haben.
Ja, etwas erreicht. Die haben alle eine rechte Ausbildung gehabt und sind erwachsen. Ich muss sagen, ich habe eine fantastische Familie gehabt und eigentlich die Verantwortung da vor allem meine Frau gehabt. Denn ich bin während der Jugendzeit von meinen Kindern, eben die ältesten drei Töchter, und der Sohn eigentlich praktisch, wenn er will, nie daheim gesehen. Politisch tätig, ist man eigentlich die ganze Woche ein bisschen weg gewesen, sodass die Verantwortung eigentlich meine Frau hat für die gute Situation und für die flotte Entwicklung der Kinder. Es sind effektiv drei Mädchen, die auch ihre Ausbildung gemacht haben wie eine andere Familie auch. Die Älteste lebt heute noch in Bären, hat eine eigene Familie, drei Kinder. Der Mann ist der Josef Loretan, das ist der Sohn von Hans Loretan, vom bekannten Bildhauer in Brieg, der glaube ich letztes Jahr verstorben ist. Die zweite, die Raffaela, ist auch verheiratet, Herr Kühner, und die wohnt in Oberstahl, auf Fischbertäben, ist Kindergärtner. Oberstahl ist eigentlich auf Fischbertäben noch auf relativ kurze Zeit, ist jetzt glaube ich da 15 Jahre, da Kindergärtnerin. Ja. Ist auch verheiratet mit einem Sohn, war relativ viel jetzt ist bei mir. Die dritte, die Katrin, die ist, hat ihre Ausbildung in Bär am Inselspital gemacht, hat nachher das Kantonsspital Luzern geschafft und zuletzt in Thun und ist jetzt seit einem Jahr oben im Spital in Brieg als Onkologin zusammen mit dem Herrn Zehischra.
Und das ist Krebsforschung?
Das ist die Krebsforschung, ja. Die Krebsbehandlung.
Ja, aber, ja.
Die wohnt hier in Visp mit ihrem Mann, die ist auch geheiratet, hat zwei Kinder jetzt, zwei adoptierte Äthiopier, Zwillinge, herzige Knubbeltinnen, weil es gerade mehr als Einjährige sind. Und dann ist der Sohn, der wohnt auch in Visp, der ist der Bergsteiger, das war der erste Beruf. Bergsteiger, der jetzt gerade in Zeit sehr viele Touren gemacht hat und ist im zweiten Beruf Musiker, Berufsmusiker, Trompeter, und zwar Jazz-Trompeter. Bandleader von einem Sextett, der viel im Ausland, schon seit ein paar Jahren, schon Tourne machen in ganz Europa und ziemlich Erfolg hat. Und er ist jetzt, oder gibt er jetzt gerade die dritte Disco.
Ja.
So, dass ich jetzt eigentlich hier zu Fisch eigentlich gut versorgt bin. Nachdem meine Frau vor 5 Jahren gestorben ist, habe ich jetzt sehr viele Kinder bei mir daheim. Das ist etwas Schönes. Und ich schätze das wahnsinnig, weil das Familienleben ist aber trotzdem, um sie eigentlich wenig Züge da hat, zur Güte, sagen wir mal, Güterziehung, oder wenig beigetreten hat, haben wir wirklich ein fantastisches Verhältnis. Und das ist etwas, was ich sehr schätze.
Genau, die Güteerziehung, könnt ihr mal erklären, wie ihr das genau gehandhabt habt früher?
Ich glaube, wir sind eine freiheitliche Familie, sie schon ein bisschen immer angeschaut worden, also ein bisschen, weil meine Frau war sehr eine unabhängige Frau, sehr unabhängige und eine forsche Frau, hat auch sehr oft gegen den Strom geschwommen, das hat schon in ihren Zeitungsartikeln, das ist Feudalistik im Wallisverbot, während Jahrzehnte immer wieder zum Ausdruck gebracht, also sehr unabhängig, selbstständig, weltoffen einerseits, aber hat sich eben nicht Zwänge überlegen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eines der Hauptprinzipien, die Offenheit und die Offenheit, die wir in der Familie hatten. Und nachher vor allem auch die Schaffung von der gegenseitigen Vertrauensbasis, dass wir die Kinder Gewissheit hatten, dass mit allen Problemen, wir sind in jeder Familie, gibt Schwierigkeiten, schwierige Situationen usw. Die Kinder einfach mit allem können zurück in die Familie kommen, hat man das miteinander diskutiert. Wir haben als Eltern gesagt, nein, das und das wäre richtig. So, aber ohne irgendwie Verurteilung auf alle Fälle, haben sie gewiss, wir können immer zurückkommen. Das ist, glaube ich, das Vertrauensverhältnis, was eines der ganz wesentlichen Sachen ist. Und andererseits sind wir euch offen gewesen, gegenüber der Welt, gegenüber den Mitmenschen. Das heisst, also irgendwie eine soziale Verantwortung hat man euch beigebracht, den Kindern, die euch heute noch einen Tag legen.
Herr Menges, es ist sehr interessant, auch zuzuhören. Ihr habt vorhin kurz angesprochen, eben Sohn. Im Bereich Musik, Entschuldigung, sehr erfolgreich. Ihr seid ja auch musikalisch tätig. Inwiefern? Das erfahren wir dann im nächsten Teil von der Sendung zum Kaffee. Zurück in der Sendung zum Kaffee mit dem Ignaz Nino Menges. Vorher haben wir ein bisschen etwas gehört über eure Kinder, über die Erziehung, und wir sind dann verblieben mit der Information, dass ihr euch gerne Musik macht. Ihr habt nicht nur beruflich viel gemacht, sondern Musik. Ihr spielt ja heute im Orchesterverein No Bratsche. Und seid euch... Erzählt doch ein bisschen darüber.
Gut, ja, ich bin im Orchesterverein Fisch eigentlich seit jungen Jahren dabei. Ich glaube, ich war 18, 19 Jahre alt, Kollegen damals. Und bin seitdem eigentlich Mitglied vom Orchesterverein. Bin heute das Mitgliedermässig, das älteste Mitglied, aber auch jahrgangsmässig das älteste Mitglied. Heute haben wir viele Junge, dank der Oberwalliser Musikschule. Viele Junge, die besser sind als wir Alten. Und ich habe eigentlich immer gerne Musik gemacht. Gut, Dilettant. Aber Dilettant heisst eben Liebhaber von der Musik, heisst nicht unbedingt Könner, aber auch gerne Musik gemacht. Und höre auch gerne Musik. Das war etwas, was wir in der Familie sehr geschätzt haben. Meine Kinder haben auch alle ein Instrument studiert oder ein Instrument gelernt. Der Manuel heute ist Berufsmusiker und der andere hat es aufgrund der Familienpflichten natürlich jetzt ein bisschen vernachlässigt oder müssen vernachlässigen. Aber ich habe Musik immer sehr gerne gehabt und selber mitgemacht, wie ich jetzt Fisch das Glück hatte, sehr gute Dirigenten, Berufsdirigenten zu haben. Damals mit Steinmann und nachher mit dem Meier, der 30 Jahre ist, Jürgen Meier. Und jetzt mit dem Diederen, also hervorragende Dirigenten, die alle Musikvereine von Fisch mehr oder weniger geleitet haben. Also Generalmusikdirektor waren. Und das ist wirklich ein fantastisches Erlebnis. Und das von dem würde ich noch heute, wenn ich nicht mehr überall mitmache oder mit allen Anlässen mitmache, probiere eigentlich noch mit da tätig auf diesem Gebiet. Mache hier und da auch noch Familienmusik, wenn es ein paar geht, Familienfest oder so weiter. Das ist etwas sehr ein wichtiger Teil in meinem Leben, und ich glaube, Musik grundsätzlich. Darum ist auch etwas, was ich immer in der Politik betont habe, also die musikalische Erziehung ist ganz ein wesentlicher Punkt in der Erziehung, in der Ganzheitserziehung von Menschen. Da gibt es ja wissenschaftliche Dinge, die schon lange zurück sind. Und es ist ja heute wieder die Tendenz, dass man die Musikerziehung, überhaupt ganz allgemein die Erziehung von den musischen Fächern zurückbinden tut für eben neue Dinge. Und das finde ich im Grunde noch falsch. Vor allem falsch in der Grundschule, weil in der Grundschule geht es meiner Ansicht nach vor allem darum, dass man alle Fähigkeiten von jedem Mensch hat eigene Fähigkeiten, andere als ein anderer, dass man denen die Möglichkeit gibt, eben das Schienenfähigkeiten auch zu entwickeln. Und das ist eigentlich der Fehler, den man meiner Ansicht nach heute in der schülerischen Erziehung macht, dass man den musischen Fächern zu wenig Wert gibt.
Die Politiker haben es kurz angedehnt. Werden wir nachher noch ein bisschen näher darauf eingehen, aber zuerst wollte ich fragen, Familie Mengis, was hört die für Musik? Wenn wir Gott schon davon
ja, wir hören ein bisschen, also ich höre vornehmlich schon klassische Musik, aber auch gerne Unterhaltungsmusik. Und jetzt natürlich, wenn mein Sohn Jazz macht, das heisst, ich habe Jazz immer gerne gehört, nicht der harte Jazz, also nicht Rock und so, der ganze
Hut
und so. Mein Sohn macht hinter das auch Sachen, die ich weniger schätze. Ich habe mir eigentlich, ich kenne den Jazz wenig, um zu sagen, welcher Stil das ist. Aber auf jeden Fall nicht der Leute und der Krachtschess.
Gemütliche, langsame.
Lyrische Dinge, so sagt er. Der Schitter auch sehr gerne. Der wäre immer gerne gekommen und der hören wir euch noch weiter. Aber sagen wir hauptsächlich ist vielleicht schon eher klassische Musik. Das ist einfach so.
Dann kommen wir kurz zur Politik. Ihr habt mir das vorher erzählt, das ist ein bisschen kompliziert. Das vielleicht noch mal selber erklären. Ihr seid eigentlich politisch gesehen ein bisschen an die CVP angelehnt gewesen, aber dann doch so etwas in so eine eigene Fraktion. Dann ist das doch mal erklären, Herr Mengis.
Gut, die CVP, dass ich bin wirklich gesehen von der CVP, bis an für sich eigentlich rein von der Dings her, oder so Welt noch hinter, aber wohl, dass ich nicht mehr partiemässig gebunden bin. Aber ich bin damals zur CVP gekommen, das war eine gewisse Tradition gewesen, von meiner Tradition, von Grossvater, vom Vater, die hat Politik gemacht, zur CVP gewesen. Damals hat es noch nicht so der Gegensatz gehabt zwischen konservativ und christlich-sozial, oder CVP und christlich-sozial. Und da bin ich schon rein von dem aus gesehen, von der Gesinnung, bin ich vielleicht bei der Partie gewesen, die von den Grundprinzipien her meiner Dings entsprochen hat, aufgrund von der Tradition und der persönlichen Überzeugungen. Aber haben wir in der Politik eigentlich immer eine persönliche Freiheit vorbehalten, vor allem einfach in Sachfragen, was einfach darum gegangen ist, ja, nach der eigenen Überzeugung etwas eine Stellung zu beziehen. Und dann ich eigentlich immer mit Schwierigkeiten, nachher den Parteidoktrin zu folgen. Mhm. Und das ist damals, wenn ich beim Grossrat war, ist das sogar eine Stellung von der Oberwalser CVP, damals unter der Leitung vom Fraktionschef Schmidthalter Paul. Das ist so weit gegangen, dass wir in Sachfragen, wo die CVP oder das BDC kantonal das Diktat gegeben hat, unser Staatsrat, wir hätten gesagt, das und das, das haben wir erarbeitet, das ist der Vorschlag, dann müsste der Vertreter gesagt, nein, dann bräuchte es überhaupt keinen Grossrat. Wir wollen das Problem diskutieren, frei diskutieren und unsere eigene Meinung bilden. Und seit ihr durch das heute so eine Stellungnahme machen, die im Gegensatz war zur Gesamtpartei, zur Mütterpartei, was die gewisse Reiberien gegeben hat und was mit gewissen Vorlagen dazu geführt hat, dass er die Mehrheit, die damals natürlich noch viel stärker war als heute, haben umgeworfen und zusammen mit den Sozialisten und mit den Radikalen die CVP in die Minderheit versetzt haben. Also sehr spannend gewesen, aber andererseits das ist schon ein bisschen speziell.
Aber eben der gewisse mengische Freigeist, wenn man so will sagen, ist immer so ein bisschen vorhanden gewesen.
Das ist etwas die Freiheit, weil ich mir immer ausgehalten habe und eigentlich im Älteren, im Längeren mehr, wenn ich mir sage, das ist Politik, in der Religion, überall ein bisschen so, dass ich probiere, eine eigene Überzeugung zu haben. Das setzt natürlich zuerst vor uns, dass ich Probleme studiere. Alles kann man nicht studieren, aber die einzige Frage, wenn ich wirklich studiere, zur Überzeugung komme, habe ich meine persönliche Meinung, die vertrete ich. Und das ist mir das gleich, welche Partie das erzählt. Ob das die Roten sind oder die Blauen oder weiss nicht wer. Das spielt das keine Rolle.
Dann kommen wir noch auf ein soziales Engagement zu sprechen. Stichwort natürlich Nachbar in Not, Stiftungspräsident. Oder, wie hat mir vorher erzählt, ihr habt im Anwaltsbüro damals viele Flüchtlingsfälle betreut, mit also sehr wenig Erfolg. Was gibt auch die Motivation, das alles zu machen?
Ja, das ist allem für sich, so wie wir es eben in der Familie gelebt haben, eine gewisse Verantwortlichkeit gegenüber dem Mitmensch, der einfach nicht nur das eigene Ding hat. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist wahrscheinlich schon eine Erziehung von den Eltern her. Und dann wir in unserer Familie auch gepflegt haben. Und dann ist richtig im Büro, bin ich dann praktisch der, ich bin im Büro mit drei Partner, zeitweise ja. sogar fünf. Gewesen. Und da war ich schon eigentlich der, der vor allem die Flüchtlingsprobleme, die ganzen ja. Flüchtlingsprobleme betraut haben. Und da habe ich alles in allem ein paar hundert während diesen Jahren betreut. Und das war einerseits interessant, gewesen, weil man dann mit Leuten zusammengekommen ist, wo man die ganze Schwierigkeiten das gesehen und probiert hat zu helfen. Wobei das die Erfolgsquote natürlich sehr gering ist. Gewesen. Also das ist vielleicht damals zwischen 10-15%, die durchkommen mit den Kursen, die man gegen Flüchtlingsverweisungen ja. hatte. Aber immerhin, das ist eine sehr schöne Aufgabe, die mich fasziniert hat. War eigentlich nur machen konnte, dank eigentlich den Mitarbeitern im Büro, die gesagt haben, du machst das, dann hast du praktisch keine Sicht gekommen.
Ja, schon so, klar.
Da keine Honorare, ja. nichts gehabt. Es ist sogar so weit gegangen, dass Flüchtlinge sind Koffer los an und ich habe gesagt, ja, der Menge macht das. Ich sage, nein, also das geht das nicht. Das geht nicht. Das ist mal eins, das war eine spannende Zeit, eine mühsame Zeit, weil es nicht einfach war, mit diesen Leuten zu verhandeln, schon von der Sprachseite
ja, her. Ja.
Und nachher ist vielleicht eins von den Dingen, aber das, wie er es gesagt hat, Betania, das war ein Kinderheim, das in Fisch oben an der Heller als erstes in der Skihütte geführt wurde. Das war auch lange von meiner Mütter Präsidentin gewesen. Nicht von der Stiftung, damals war es noch eine Sektion vom Fürsorgeverein von der Pfarrei Fischb. Und die hat immer so zwischen 30 bis 60, ist das am Schluss gewesen, Kinder gehabt, die gesundheitlich gefährdet waren, vor allem TBC-gefährdet damals in der Zeit, aber auch sonst gesundheitlich gefährdet waren und uns finanziell minder bemittelte Verhältnisse. Da ist die einen abgestuften Tarif gehabt. Und da hat dann nachher die Gemeinde Fischb, da war ich im Gemeinderat, hat man da das Häusgebüff, das Ferienheim Betania im Plattop Birchen, wo man neben der Ferienkolonie, die man jährlich durchgeführt hat im Sommer, auch noch einen Aufenthaltsräume gemacht hat oder ein Massenlager für die Fischverschule,
ja, ja.
schulische Schultag oder mhm. Sporttag. Aber das hat sich dann nachher in dem Sinn zerschlagen, dass die Fischverschule eigentlich nicht mehr, je länger, weniger, dann prüfen sie aufgrund von der Tiefen
ja.
auf Zerma oder SAS mhm. so gegangen. Und obwohl das man äußerkantonale Gruppen hatte, war das nicht mehr tragbar gewesen, finanziell. Und dann ist dann die Stiftung ist dann schlussendlich, eben zuerst das Haus vermietet, eine Privatperson, schlussendlich ist das gekauft worden jetzt vom Privat. Das Ferienheim Betania existiert noch jetzt und meines Wissens wird da noch jetzt die Kolonie durchgeführt für die Ferienkinder.
Herr Mengis, es ist sehr spannend, auch zuzuhören. Aber wenn ich jetzt auf die Tür schaue, muss ich leider sagen, die Zeit die läuft langsam weg. Es wäre sicher noch viel Interessantes zu erfahren. Jetzt am Schluss wollte ich aber noch die Möglichkeit geben, Grüße uns zu richten.
Ja, Grüße, was soll ich sagen? Grüße meine Familie, das ist, die ist jetzt wahrscheinlich am Fest, jetzt, beziehungsweise jetzt ist oben an der Kapuzinerkirche. Und nachher alle Bekannten, die ich hatte, auch die ausländischen Ferienkinder, die wir waren, die wir uns gemacht haben. Aber das ist der Grüße an alle und euch zusammen. Und euch weiter Dank.
Herr Mengis, merci vielmals, seid ihr hier gewesen.